Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir glauben, dass Gottes Liebe der Kern unseres Glaubens ist und unser Denken und Handeln prägt. Missverständnisse über sie können dazu führen, dass wir Gottes Liebe falsch verstehen oder falsche Erwartungen an andere stellen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die biblischen Facetten dieser einzigartigen Liebe erkunden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch hier in Bogenhofen. Wir freuen uns, dass du mit eingeschalten hast. Und wir freuen uns auch, dass wir gemeinsam die Bibel wieder anschauen können zu einem ganz spannenden Thema, nämlich Gottes Liebe zur Gerechtigkeit. Ich möchte an der Stelle kurz unsere Runde vorstellen. Zu meiner Linken ist Luise und Carsten. Und zu meiner Rechten ist der Christopher. Mein Name ist Alejandro. Und wir wollen jetzt noch gemeinsam Gott einladen, dass er mitten unter uns ist, um dieses Thema gemeinsam zu studieren. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du dich uns offenbart hast in dieser Welt, dass du gekommen bist in deinem Sohn Jesus Christus, um uns zu zeigen, wer du bist. Und ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der gerecht und heilig ist, aber dass du auch ein Gott bist, der gütig und liebevoll ist. Das zu erfassen ist ein ganz großer Schritt, den wir vielleicht auch nur im Glauben angehen können. Aber du hast es uns in deinem Wort offenbart. Das wollen wir auch heute entdecken und wollen dich bitten, dass du uns lehrst durch deinen Heiligen Geist. Danke, Jesus, in deinem Namen. Amen.
Amen.
Ja, ihr Lieben, seid herzlich willkommen in unserer Runde. Ich freue mich, dass wir gemeinsam ein sehr spannendes Thema anschauen können, was aber auch sehr viele Fragen aufwirft. Aidan Wilson Tozer hat einmal gesagt, Jesus Christus weiß das Unangenehmste über dich. Trotzdem ist er derjenige, der dich am meisten liebt. Wie ist das möglich?
Das ist nur möglich, wenn seine Liebe unabhängig davon ist, wie ich bin, mich verhalte, was ich entgegenbringe, wenn sie in ihm eigentlich begründet ist.
Mhm. Ich würde die Frage ganz einfach beantworten. Es ist dadurch möglich, dass ich sein Kind bin.
Okay.
Mhm.
Manchmal habe ich darüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, was eigentlich passieren würde, wenn ich mal 24 Stunden laut all das sagen würde, was ich mir denke.
Mhm.
Und da würde ich irgendwie Angst bekommen. Ich würde mich dann fragen, ob ich nicht mein eigenes Leben ruinieren würde. Mhm. Und dann denke ich mir manchmal, Gott, der kennt tatsächlich alle meine Gedanken, meine Worte, meine Taten, wie ich über andere Menschen denke und wie ich mit ihnen umgehe. Und dann frage ich mich, ist das vielleicht mein Ende? Und das Besondere ist, dass die Bibel sagt, wir Menschen haben ein großes Problem, aber es ist nicht das Ende.
Mhm. Bitte. Vielleicht um den Gedanken von dem guten Mann noch auszuführen. Es ist ja nicht nur so, dass Gott diese unangenehmsten Dinge von mir weiß, er findet sie auch unangenehm. Mhm. Er hasst ja die Dinge, die an mir unangenehm sind, noch viel mehr, als ich sie hasse. Und seine Liebe zeigt sich ja gerade daran, dass er diese Dinge, die er so unfassbar hasst, jetzt auf sich nimmt. Ja, wir sagen immer, also das ist die eine Sache, dass ich sage, ich mag dich, ja, ich hab dich gern, ja, aber dass er tatsächlich diese Dinge, die er alle weiß, dass er sie auf sich nimmt, obwohl das für ihn ein echtes, auch ein mentales Opfer ist, weil er diese Dinge eigentlich hasst. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache. Und da kommen wir so ein bisschen schon auf die Frage von der Gerechtigkeit und von der Liebe. Nicht wahr? Denn diese Liebe ist nicht einfach nur so eine Glückwunschkarte, so ich mag dich, sondern die bringt ein echtes Opfer mit sich.
Ja, und da würde ich gerne jetzt mal in den ersten Bibeltext reingehen, und zwar hier in dem Psalm 85, wo genau diese beiden Positionen, die sich scheinbar gegenüberstehen, zusammengebracht werden. Im Psalm 85, und hier lesen wir mal die Verse 10 und 11. Wenn jemand das hat, darf er das gerne lesen.
Ja, hier Psalm 85, für wahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohne in unserem Land. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst.
Mhm. Ja, vielen Dank. Hier sind diese zwei Wortpaare auch im Vers 11, Güte und Treue nach der Luther-Übersetzung, die sich begegnen, Gerechtigkeit und Frieden, die sich küssen. die müssen irgendwo zusammenkommen. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie versteht ihr das, dass diese beiden Dinge, die vielleicht gar nicht so zusammenpassen, doch irgendwie zusammenfinden?
Letztendlich ist es ja nur in Jesus möglich, ja, dass sowohl der Gerechtigkeit Genüge getan wird, als auch, dass Gott den Sünder leben lassen kann. Ja, eigentlich ist beides ein Widerspruch. Es würde nicht anders gehen. Und das Interessante ist ja auch, dass Jesus ja betet noch im Garten Gethsemane. Ja, wenn es einen anderen Weg gäbe, dann bitte. Ja, also der Weg ist, wie du gesagt hast, Christoph, weil er ist ja mit dem extremen Opfer verbunden. In jeglicher Hinsicht, ja, ganzheitlich. Aber es gibt keinen anderen Weg. Das ist der einzige Weg, dass das zusammenkommt.
Ja, ich denke auch, das, was hier steht in Vers 11, also bei mir steht Gnade und Wahrheit, das erinnert mich, wenn ich dieses Wortpaar lese, immer an Johannes 1, Vers 14, mal die Herrlichkeit, die wir in Jesus gesehen haben. Also schon in seinem Leben treffen sich Gnade und Wahrheit. Das sieht man, er liebt die Sünder, er versucht sie zu Gott zu ziehen und gleichzeitig sagt er ihnen die Wahrheit. Ja. Aber ich glaube, den stärksten Kontakt, oder den, wo man diesen Kontaktpunkt am besten sieht, ist wirklich am Kreuz, direkt am Kreuz. Deswegen sagt ja dann auch Paulus im Römerbrief, Gott kann uns rechtfertigen, vergeben und gleichzeitig gerecht sein. Und das kommt genau hier raus, nicht wahr? Gnade und Wahrheit sind sich begegnet.
Was würde denn passieren, wenn Gott jetzt ein Gott wäre, der nur Liebe ist, aber für den die Wahrheit also quasi nachgereicht wird oder nachgereiht wird, so wo Gerechtigkeit vielleicht an einer zweiten Stelle erst kommt?
Da wäre für mich die Frage, gibt es eine Liebe, die zu Ungunsten der Gerechtigkeit ist. Wir spielen diese Sachen ja gegeneinander aus. Wir sagen, Heiligkeit und Gnade geht nicht zusammen oder so. Aber vielleicht ist das bei Gott nicht so. Vielleicht sind das unsere verdrehten Erfahrungen auf dieser Welt, die dazu führen, dass wir das nicht mehr zusammenbringen können. Aber ist es wirklich eine Liebe, wenn ich sage, Gerechtigkeit muss irgendwo hinten anstehen? Oder gehört es nicht zur Liebe eigentlich dazu, dass die Gerechtigkeit vollständig inkludiert ist? Gehört es nicht zur Liebe dazu, dass auch die Wahrheit völlig ihren Platz hat?
Ja. Wir sehen es schon bei Menschen oder auch hier Machtsystemen, dass dort, wo eben sozusagen Liebe, ja, in Anführungszeichen, an der Tagesordnung ist, dass Machthaber das immer wieder ausnutzen und einfach so, sag ich mal, ihren eigenen Herrschaftsanspruch dann rücksichtslos durchsetzen, weil ihnen nichts entgegengesetzt wird. Und ich glaube, wenn es jetzt wirklich möglich wäre, ja, ich bin auch bei dir, Luise, wahrscheinlich ist es wirklich so, aber wenn es jetzt möglich wäre, dass Gott seine Gerechtigkeit zurückstellt und nur eben Liebe ist, und man hat dann vielleicht wirklich diesen tatrigen Opa, der immer alle Augen zudrückt, ja, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ja, will ich in dieser Welt leben? Ja, also wahrscheinlich nicht, ja, das wäre furchtbar schlimm, weil sich dann letztendlich der Stärkere durchsetzt. Vielleicht wären wir dann gar nicht so weit weg von dem evolutionistischen Paradigma, ja, Survival of the Fittest.
Liebe ist ja dann auch oft ein dehnbarer Begriff und man sieht das in der Erziehung manchmal, dass es auch eine falsch verstandene Liebe gibt, die dann keinerlei Grenzen mehr setzt und da kommen ganz schreckliche Sachen bei raus.
Ich denke, dass dieses Konzept, ein liebender Gott, der jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur die Wahrheit ist, dass das schon auch viele erstmal so ansprechen würde. Das würde dem Zeitgeist schon entsprechen. Ja, einfach ganz viele liebevolle Verheißungen und die mir gut tun und ja, wo ich mich so drin bade. Ich würde sagen, wenn es das gäbe, aber die Wahrheit nicht so ganz so im Fokus steht, dann könnte ich diesen Verheißungen auch nicht wirklich glauben. Weil ich ja nie weiß, ob sie wahr sind. Ich glaube, einer der interessantesten Punkte in Daniel 9, wo Daniel da betet und sagt, all diese Dinge, die du gesagt hast mit dem Fluch, die sind alle eingetroffen. Das war für ihn der Punkt. Alles, was Gott versprochen hatte, wenn man ungehorsam ist, ist alles eingetroffen. Deswegen kann ich ihm auch glauben, dass alle seine Verheißungen eintreffen werden, die er gesagt hat, weil er die Wahrheit ist. Also die Wahrheit hält eigentlich all diese schönen Verheißungen erst so richtig aufrecht.
Also wir sehen, man kann es beides irgendwie nicht voneinander trennen. Wir finden viele Texte, werden wir gleich noch ein paar lesen, auch, dass diese beiden Paare, also dass diese beiden Wesenszüge Gottes verbunden sind. Denn ein Gott, der nur Liebe ist, ohne Heiligkeit, ohne Gerechtigkeit, der wird irgendwie ein sentimentaler Gott sein. Oder ein Gott, der vielleicht nur gerecht ist, ohne Liebe. Da würde er vielleicht eher wie ein Pharisäer sein, was Jesus ja ganz oft erlebt hat, wie diese Menschen ohne Liebe einfach auf den Buchstaben genau drauf gepocht haben, so und nicht anders. Und meistens sind wir Menschen doch irgendwo, wir neigen dazu, dass wir zu einem dieser beiden Seiten tendieren. Ja, wir hängen dazu hin. Und das Besondere, was wir jetzt gerade auch angesprochen haben, ist, dass die gute Nachricht der Bibel, das Evangelium sagt, dass am Kreuz beide diese Bereiche zusammen verbunden worden sind. Wie es hier so heißt, dass sie sich in Anführungsstrichen geküsst haben. Jetzt ganz praktisch noch, bevor wir uns einen anderen Bibeltext anschauen. Wie kann ich denn mich Menschen öffnen, denen ich meine Freundschaft bisher vielleicht vorenthalten habe? Weil ich vielleicht gedanklich eher auf der einen Seite oder auf der anderen Seite bin oder Menschen eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung projiziert habe. Wie kann ich mich Menschen so öffnen, denen ich meine Freundschaft bisher vorenthalten habe?
Ich denke, man muss manchmal auch verstehen, dass man Ideale haben darf von dem, wie Menschen sein sollten. Und trotzdem, so wie Jesus das auch getan hat, die höchsten Ideale gehabt und trotzdem mit allen Menschen Gemeinschaft gehabt, zusammen gegessen. Da wurde vielleicht nicht so geredet, wie es Jesus gefallen hätte an sich. Ja? Aber er hat die Menschen geliebt und mit ihnen Gemeinschaft gepflegt. Und da können wir, glaube ich, auch noch viel weitergehen in unserer Liebe, auch wenn Menschen nicht so leben, wie wir es in unseren Idealen vielleicht vor uns sehen.
Vielleicht wäre so die natürliche Reaktion, dass ich solche Menschen erstmal meide, die eine andere Tendenz haben, weil sie mir unangenehm sind. Aber eigentlich kann ich dankbar dafür sein, weil sie als Korrektiv für mich dienen und mir helfen, dass ich nicht zu einseitig werde. Ja, also von dem her ist es eigentlich was ganz Hilfreiches, ja, dass wir gegenseitig als Gemeinde in Balance bleiben.
Stark, ja. Gut, dann wollen wir uns noch einen anderen Text anschauen, und zwar Psalm 89, gleich in der Nähe. Und hier wollen wir ein bisschen weiter über dieses Thema sprechen, Liebe und Gerechtigkeit. Und zwar, wenn wir den Psalm 89 anschauen und hier mal die Verse 14 und 15 rausgreifen. Vielleicht mag das jemand von euch lesen.
Gerne. Ja. Du hast einen gewaltigen Arm. Stark ist deine Hand und hoch ist deine Rechte. Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze. Gnade und Treue gehen vor dir einher.
Ja, vielen Dank. Wenn man den Psalm ein bisschen mehr im Kontext sich anschaut, also sich die Zeit dafür nimmt, wird eins auffallen, dass die Verse jetzt hier davor, so ab Vers 9 zum Beispiel bis Vers 14, die sprechen über die Allmacht Gottes. Ja, im Vers 9 ist die Rede: Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, stark, ja, Herr, und deine Treue ist um dich her. Und dann geht es darum, dass Gott ein allmächtiger Gott ist. Dann bei Vers 15 geht es dann eher so mit dem Schwerpunkt weiter, Gott ist ein gerechter Gott. Und dann entfaltet sich dieser Gedanke hier. Gott, allmächtig und gerecht, beides zugleich. Da kommt eine schwierige Frage auf uns zu, nämlich eine, die in unserer Gesellschaft sehr oft gestellt wird. Wir müssen uns nur mal die Nachrichten anschauen und sehen unsagbares Leid. Sehr viel Leid, persönliches Leid, aber auch systemisches Leid in großen Kriegen und Krisen. Und da kann schon die Frage aufkommen, wenn es tatsächlich ein guter Gott ist, der allmächtig ist und das Leid aber immer noch besteht, würde das nicht als Rückschluss zeigen, dass das dann doch kein allmächtiger Gott ist? Wie kann er dann gut sein? Das ist eine Frage, die Menschen beschäftigt heute.
Ja, die berühmte Theodizee-Frage.
Wie würdet ihr einem Menschen hier aus dem Wort Gottes versuchen, Antwort zu geben?
Es wird ja oft aufgelöst, indem entweder Gottes Gutsein in Frage gestellt wird oder eben seine Allmacht. Ja, entweder ist Gott nicht wirklich gut oder er möchte das Leid verändern, aber er kann es nicht wirklich. Und ich glaube, der einzige Weg, wie man das zusammenbringt, ist dieses Rahmenkonzept des großen Kampfes, das wirklich Gottes Güte und seine Allmacht aufrecht erhält. Vielleicht wollt ihr dazu noch mehr sagen.
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ja. Viele Texte, die man da anführen könnte, und die ganze Geschichte vom großen Kampf, wie du gesagt hast. Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist das, was du schon angedeutet hast vorhin. Das in unserem Kopf sind Liebe und Gerechtigkeit zwei Dinge, die wir irgendwie zusammennähen wollen. Ja, das ist auch von unserem Sprachgebrauch, das kommt dann irgendwie zusammen. Aber gerade dieser Text hier in Vers 15 zeigt ja, dass die Gerechtigkeit und die Gnade schon beim Thron beides da sind. Das ist eigentlich wie eine Medaille mit zwei Seiten. Oder, also wenn man sich das überlegt, die Bibel macht ja ein paar ganz grundsätzliche Aussagen. Sie sagt, Gott ist die Liebe. Sie sagt, Gott ist immer derselbe. Das heißt, ich könnte eigentlich sagen, Gottes Liebe ist wie eine Gesetzmäßigkeit. Ja, also wenn wir von dem Gesetz Gottes reden, ist das nicht eine Statutenabfolge und hier ist dann seine Liebe, sondern eigentlich ist er gesetzmäßig liebevoll. Liebe wächst aber nur auf dem Boden der Freiheit. Ja, diese Pflanze wächst nur da, wo Freiheit ist. Das heißt, Gott kann nur agieren, wenn er auch Freiheit lässt. Und also da sind wir natürlich bei diesem ganzen Thema mit dem freien Willen und so weiter. Und das, was hier steht, gilt ja für das Reich Gottes. Das heißt, wenn Menschen sich bewusst gegen dieses Reich Gottes entscheiden, erleben sie auch andere Dinge, als es im Reich Gottes gibt. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt, glaube ich, weil die Frage kann gestellt werden, warum leiden dann Unschuldige, nicht wahr? Weil die Sünde ungerecht ist. Das ist das Wesen der Sünde. Und deswegen hasst Gott die Sünde, glaube ich. Er hasst sie wie die Pest, weil nämlich Menschen leiden, die eigentlich nichts dafür können. Wenn er aber das immer verhindern würde, würde die Sünde sozusagen nie als die Sünde erscheinen, die sie ist.
Ja, und das
ich glaube, in dieser Spannung steckt er.
Ja.
Um die Sünde erscheinen zu lassen, wie sie ist, muss sie sich auch zeigen können. Und dadurch entsteht Ungerechtigkeit per Definition.
Mhm. Ja, also einerseits, dass sie sich zeigt, dass es so richtig sichtbar wird auf dieser Welt und dann nie wieder sein wird. Es dient ja einem höheren Zweck.
Ja.
Aber auf der anderen Seite auch, wenn ich mir jetzt das mal gedankenmäßig durchspiele, was müsste Gott dann tun, um das Leid jetzt zu verhindern?
Mhm.
Er müsste in dem Moment, wo ich einen schlechten Gedanken entwickle und vielleicht jemandem etwas Negatives tun würde, meinen Gedanken unterbrechen und mir nicht erlauben, weiterzudenken.
Mhm.
Er müsste meine Hand stoppen, wenn ich aushole. Was wäre das für eine Vorstellung, wie er mit uns umgehen würde?
Mhm. Vielleicht noch ein bisschen radikal.
Nur so könnte man das Leid verhindern.
Mhm. Noch ein bisschen radikaler, Luise. Ich glaube nicht nur den Gedanken stoppen, sondern der Sünde soll ist der Tod.
Mhm,
ja.
Sagen,
im Prinzip müsste ich dann sterben in dem Moment.
Ja.
Und ich meine, das ist vielleicht jetzt halt ein Punkt, den wir einfach nur schwer verstehen, weil wir sagen, boah, die ganzen Pädophilen irgendwie und Kriegsverbrecher und alles, ja, und warum passiert da nichts, ja. Aber wenn ich meine Steuererklärung frisiere, ja, meine Zeit macht eh jeder, ja. Das heißt, wir machen da Abstufungen. Gott macht die aber nicht. Ja, jede Sünde für ihn tötet, ja. Das heißt, gleiches Recht für alle, ja. Und wenn man den Maßstab des Gesetzes hier nimmt, dann wäre es einsam hier. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäre gar nicht mehr da. Ja, also das ist so ein bisschen so die Krux an der Geschichte, ja. Wenn ich das jetzt wollte, dass Gott einfach gerecht ist, ja, und das richtig durchzieht, dann habe ich mein eigenes Todesurteil unterschrieben an der Stelle.
Ja, selbst wenn wir nur, wenn nur alle, die sterben würden, die anderen Leid zufügen, auf der Stelle. Weißt du, ich meine, also es wäre wirklich, also wer würde da noch überleben? Weil das wäre die logische Konsequenz. Gott, bitte stoppe das Leid. Ja, aber das Leid kommt ja von uns. Also wir verursachen das ja nicht mehr.
Mhm.
Und es ist eben auch eine souveräne Entscheidung Gottes, sich hier zurückzunehmen, um das, diese Freiheit zu ermöglichen. Es ist nicht ein, dass er nicht anders kann.
Mhm.
Er ist immer noch der Handelnde, der Allmächtige. Und das tun sich manche, glaube ich, schwer zusammenzubringen, weil sie ein anderes Gottesbild mitbringen, dass vielleicht Gott alles bestimmt.
Mhm.
Und dann ist er auch der Urheber des Leides, ja.
Und wir haben es in der folgenden Lektion schon kurz angesprochen. Wenn er es dann einmal tut, wie zum Beispiel in Kanaan, und wirklich das Leid beendet, dann ist die Frage, wie kann er das, wie kann er das machen? Ja, wo ist der Gott der Liebe? Also ich glaube, das ist für Gott auch, also ich möchte nicht in Gottes Position sein, da das zu tun, was jetzt immer richtig ist.
Mhm.
Ich meine, er kann es, aber wir Menschen, egal was er macht, wir werfen ihm immer das vor, was er nicht gemacht hat.
Mhm.
Mhm. Stimmt.
Ja, ich glaube, dass wir vielleicht in unserem Denken gar nicht alles erkennen und erfassen, was Gott erkennt und auch sieht. Und die Frage ist, ob wir ihn auch Gott sein lassen. Ich kann mich erinnern an die eine Begebenheit, wo Jesus durch Jerusalem geht, den einen Menschen sieht, der von Geburt an blind ist, und diese zwei Paradigmen da sind bei den Jüngern. Ja, wer ist jetzt schuld dran für dieses Leid? Ist es der Mensch selbst oder sind es die anderen? Ist es die Art und Weise, wie wir versuchen, heute damit umzugehen? Das sind diese zwei großen Seiten. Andere sind schuld oder ich. Wenn ich schuld bin, kann ich ja meines Glückes Schmied sein und mich selber rausholen. Aber wir sehen unsagbares Leid in vielen Ländern dieser Welt, wo man eben bestens versucht rauszukommen, aber man hat überhaupt keine Chance dafür. Und Jesus sagt dann weder das eine noch das andere. Das heißt, der Glaube an Gott und auch die Erklärung oder die Antwort darauf ist nicht so eine simplizistische. Er sagt dann einfach, die Dinge sind da, aber Gott zeigt selbst in diesen Dingen noch seine Schönheit und Herrlichkeit. Er kann aus dem was herauswachsen lassen. Und Gott mag Gründe haben, eben das Leid zuzulassen, die wir eben nicht erkennen oder nicht erfassen. Und ich glaube, dass wir hier ein Stück weit auch Bescheidenheit brauchen und dann dadurch auch getröstet werden können.
Wir tun ja manchmal so, als wenn wir uns so über das Leid aufregen und Gott sieht es nicht so ungefähr. Mhm. Dabei ist ja seine Empfindsamkeit und auch sein Wissen über das Leid noch viel ausgeprägter. Leid, das kein Mensch jemals sieht, sieht er. Es sind die Menschen, die er geschaffen hat, die er am meisten liebt. Und wir tun dann so, als wenn wir moralisch über Gott stehen und jetzt sagen, Gott, wie kannst du das zulassen? Mhm. Wo es ihn viel mehr schmerzt als uns eigentlich.
Jetzt nochmal eine persönliche Frage, um das Thema hier so ein bisschen abzurunden. Wie macht ihr das, wenn ihr im Leid seid? Wie könnt ihr in euren Leiden Gott noch loben? Wie habt ihr das gelernt? Vielleicht können wir den einen oder anderen Gedanken auch hier unseren Zuhörern mitgeben. Wie können wir lernen, Gott auch in unserem Leid zu loben?
Also ich muss sagen, manchmal in so einer Situation, da fehlen mir auch selber die Worte. Ich brauche manchmal die Worte der Bibel, die Worte eines Liedes, ja, die Worte einer anderen Person, die vielleicht gerade das ausdrücken kann, wo ich selber an meine Grenzen komme, emotional. Und dann da aber mit einzustimmen, dann erlebe ich, habe ich auch immer wieder erlebt, dass sich mein Blickwinkel ändert. Und ich auf einmal merke, Gott ist ja doch Gott. Ja, es gibt ja doch auch das Gute, was immer noch da ist. Und da muss ich sagen, das ist erstmal vielleicht unheimlich schwer auch. Ja, es geht gegen mein Gefühl, so ein Stück weit so eine, auch ein Kraftakt des Willens vielleicht auch, ja. Und doch dann einfach so zu erleben halt, ja, ich kann so ganz tief innen drin einen Frieden empfinden, selbst wenn ich Tränen in den Augen habe. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tiefe Erfahrung, ja, Gott auch im Leid loben zu können.
Dankeschön, ja.
Ich glaube, in solchen Situationen lohnt es sich auch, wenn man zurückschauen kann und sehen kann, dass Gott einen auch schon durchs Licht geführt hat, auch wenn es jetzt gerade dunkel ist, dass man sich daran erinnert, dass Gott bisher eigentlich alles gut gemacht hat. Ich glaube, das hat auch Jesus in Gethsemane gestärkt. Er hat ja nicht einfach gesagt, dein Wille geschehe und ich meine, weil das jetzt musste, so im Sinne, jetzt mache ich halt. Also. Sondern er hat ja gewusst, dass bisher Gott ihn immer richtig geführt hat. So ist auch in dieser schlimmen Situation, er jetzt einfach, obwohl emotional es ihm ganz anders ging, er darauf vertraut hat, was Gott bisher gemacht hat, war gut, dann werde ich es ihm jetzt in die Hände geben.
Was mir immer geholfen hat, in unterschiedlichen Situationen, wo ich so an meine Grenzen gekommen bin als junger Mensch, da gab es einige Episoden in meinem Leben, aber was mir einfach geholfen hat bei dieser Frage des Leidens und der Sinnlosigkeit, wo man sich manchmal fragt, dass es keinen Sinn hat, ich habe einfach gemerkt, wenn ich auf das schaue, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, da sehe ich, was es nicht sein kann. Was Leid, was der Grund für mein Leid nicht sein kann. Es kann nicht sein, dass Gott mich nicht liebt. Weil Gott bereit gewesen ist, in seinem Sohn Jesus Christus dieses Leid auf sich zu nehmen. Und zwar das vollkommen absolute Leid, nämlich die absolute Verlassenheit von Gott. Und ich habe mich oft in meinem Leben verlassen gefühlt, als mein Vater gestorben ist, als ich Momente erlebt habe, wo ich an der Grenze auch des Lebens war und wo ich gemerkt hatte, man fühlt sich manchmal so verlassen, aber wenn ich dorthin schaue, merke ich, Jesus ist wirklich verlassen gewesen von seinem Vater, damit ich nicht verlassen werden sein muss in meinem Leben, sondern Hoffnung haben kann. Und das ist etwas, was mir geholfen hat. Es kann nicht sein, dass Gott mich nicht liebt. Und somit sehe ich, die Liebe Gottes ist in diesem Moment ganz nah, auch wenn man eben sowas erlebt. Ja, dann würde ich gerne noch einen Schritt weitergehen. Wir wollen uns noch einem anderen Thema zuwenden, im Psalm 145. Und hier in Psalm 145 den Übergang von dem Thema Gott ist vollkommen gut und vollkommen gerecht hin zu dem Thema ein Gott, der bereut. Ja. Psalm 145 und hier wollen wir die Verse 7 und 8 lesen.
Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade.
Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr schöner Bibeltext, aber hat auch sehr viel Geschichte. Hier bei mir in der Lutherbibel ist nämlich ein ganz kleiner Vermerk, dass dieser Text auch schon im zweiten Buch Mose zu finden ist, beziehungsweise er dort irgendwo auch herrührt. Der Zusammenhang vom zweiten Buch Mose im Kapitel 34 ist sehr interessant. Gott begegnet dem Mose und Mose bittet, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mhm. Und was passiert dann?
Nichts Optisches eigentlich. Da wird was ausgerufen, ja, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Also geht, sehr unerwartet eigentlich.
Er geht an ihm vorbei, aber er sieht ihn nur von hinten.
Ja.
Und er ruft dann seine Wesenseigenschaften, seinen Charakter aus.
Ja. Ja. Ja.
Gnade und Barmherzigkeit.
Und genau dieser Text hier im Psalm 145, der geht auf diese Art Antwort zurück. In der Elberfelder steht dann eben in 2. Mose 34,6: Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit. Und jetzt ist eben hier der Vers 8, der genau darauf Bezug nimmt. Mhm. Auch, ja, gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Mhm. Gottes Herrlichkeit wird hier mit Güte verbunden. Mhm. Warum meint ihr, ist das so wichtig?
Es macht ihn letztlich ja noch größer, was er gemacht hat. Er hat sich erniedrigt für uns, schon damals im Alten Testament in der Begegnung, dass er da unter Israel wohnt, dass er sich überhaupt so auf sie einlässt. Und jetzt ultimativ natürlich am Kreuz. Und einerseits macht er sich klein, aber wir bewundern ihn ja dafür noch mehr und haben ein noch größeres Verständnis für seine Liebe.
Mhm. Ja, bitte. Ich glaube, jeder, der von uns schon mal erlebt hat, dass ihm vergeben worden ist, dass er gnädig behandelt worden ist, dass man irgendwie Geduld mit einem gehabt hat. Das ist eine tolle Erfahrung. Und das ist etwas, was einem auch jemanden näher bringt. Ja, wenn jemand geduldig mit mir gewesen ist, wenn er für mich da gewesen ist, mir was vergeben hat. Und ich glaube, das ist nicht ohne Grund die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir dann denken, in Offenbarung 18,1, da soll die ganze Erde erfüllt werden mit der Herrlichkeit Gottes. Das sagt er mehrmals, ja, die ganze Erde soll erfüllt werden. Die ganze Erde soll verstehen, dass Gott nicht einfach nur der allmächtige Potentat auf dem Thron ist, der einfach nur die Register zieht, das wirklich Geduld hat.
Ja. Ja.
Als Freund ist.
Der Auslöser des großen Kampfes war, dass zwar Gottes Allmacht und Heiligkeit vielleicht klar waren, aber seine Liebe letztlich noch nicht über jeden Zweifel erhaben. Zumindest konnten Leute
das in Zweifel ziehen.
Es ist zumindest passiert, ja. Ich will es nicht entschuldigen oder erklären, aber das ist also eigentlich durch diese ganze Weltgeschichte, die wir erleben, wird genau da nochmal eine Lehre draus gezogen. Und das wird so sichtbar.
Ich würde das jetzt gerne nochmal auf eine ganz persönliche Ebene runterbrechen. Und zwar, ich glaube, dass das so wichtig ist für uns zu erkennen, dass die Herrlichkeit Gottes mit seiner Güte zusammenhängt, weil wir alle, ich würde es mal so nennen, ein gewisses Jona-Syndrom haben. Und da würde ich gerne mit euch einen kleinen Abstecher zum Propheten Jona machen, ins Kapitel 4. Denn der Jona, der nimmt Bezug auf genau diesen Satz aus dem Psalm 145 oder eben aus dem 2. Buch Mose und verbindet es mit einer ganz persönlichen, sehr existenziellen Erfahrung, die ihn ziemlich, ziemlich irritiert. Mhm. Und hier wollen wir eben kurz das lesen. Jona Kapitel 4, ich lese hier einfach mal die Verse 1 und 2. Das aber verdroß Jona sehr und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Ja, Jona zitiert genau diese Aussage. Er wusste, dass Gott so ist und dass Gott es bereut. Was für ein Problem hat Jona?
Das ist eigentlich schon eine ziemlich erstaunliche Stelle. Ich meine, kein Prophet hat jemals so viel Erfolg gehabt wie Jona, nicht wahr? Also ich meine, wenn man sich dann überlegt, wo der gewesen ist. Ja, ich meine, das muss ich euch nicht erzählen. Die Assyrer, das ist also an Grausamkeit nicht zu übertreffen. Und die bekehren sich alle. Also ich meine, da würden wir davon träumen, nicht wahr? Eine riesige Stadt, die bekehren sich alle. Und er weiß sogar noch warum und er beschwert sich drüber. Also es ist eigentlich, muss man sagen, es ist eigentlich nicht zu verstehen.
Ja.
So auf einer bestimmten Ebene ist es einfach absolut krass.
Man merkt einfach, er liebt diese Menschen nicht. Mhm. Er hat nicht das Wesen Gottes verinnerlicht. Er kann die Botschaft weitergeben. Das kann er vielleicht gut, aber diese Liebe hat er nicht. Ja, vielleicht sogar ein bisschen ein Rassismus auch in sich.
Das lässt mich ein Stück weit zittern, denn Jona sagt, ich wusste, wie du bist. Rein theoretisch, intellektuell, glaube ich, wissen wir alle an diesem Tisch, dass Gott Liebe ist, dass Gott heilig ist, dass er gut ist und barmherzig und gnädig. Das wusste Jona aber auch.
Aber ihm geht noch was, dass Gott auch gnädig zu ihm ist. Das hat er auch nicht geschnallt.
Das ist halt genau der Punkt, Luise. Ich glaube, intellektuell ja, aber ich möchte mal eine Schippe drauflegen. Eigentlich auch weiß es existenziell. Denn wenn Gott nicht so wäre, würde er nicht mehr leben.
Ja, mit dem
Also das heißt, er hat es für sich selber erfahren, aber dabei bleibt es. Er gibt es nicht weiter an die anderen. Ja.
Ist er so ein Schalksknecht eigentlich, mit dem zu sprechen, der selber die Vergebung erfährt, aber sie nicht weitergibt.
Und das ist besonders, Gott erbarmt sich hier dieser Menschen, aber er verachtet diese Menschen. Und Gott lässt sich des Übels gereuen, das sagt er, er weiß es. Und hier in dieser an dieser Stelle würde ich gerne mal die Frage stellen, Gott, bereut Gott Dinge?
Also ich würde mal sagen, das war ja Gottes anfängliches Ziel. Ja, er gibt das Gericht ja nicht, diese Gerichtsbotschaft, um es zu vollstrecken, sondern damit sie eben umkehren und leben. Ja, das ist ja die Botschaft aus Hesekiel, die wir lesen können. Er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Er will, dass er umkehrt und lebt. Und dann passiert es ja auch, passiert genau das, was Gott möchte. Ja, und er muss diese Gerichtsbotschaft nicht vollstrecken. Ja, und in dem Sinn gereut es ihn. Ja, also das heißt, er kehrt um von dem, was er eigentlich angekündigt hat. Aber eigentlich ist genau das, was er wollte. Ja, nur Jonas sieht es einfach nicht. Ja, das ist das Tragische an der Stelle.
Ja, bitte. Ich glaube, bei der Reue haben wir das Problem, dass wir halt immer nur die menschliche Reue kennen, die irgendwie sich eingesteht, ich habe einen Fehler gemacht. Und das können wir auf Gott nicht übertragen, weswegen die Bibel ja deutlich sagt, Gott reut nicht, wie es einen Menschen reut. Das heißt, da müssen wir irgendwo ein bisschen abstrahieren und uns vorstellen, wie es für Gott ist, wenn er sozusagen einen Plan hat. Das gibt es ja auch in die andere Richtung, dass er plötzlich Pläne ändern muss, wo er eigentlich was anderes vorhatte.
Den Segen zurückziehen muss.
Ja, er hatte vor, dass die Menschheit sich im Segen ergießt. Und dann muss er die Sintflut senden, weil er nämlich die freie Entscheidung lässt und sozusagen Segen und Fluch, das ist wie so eine Weichenstellung. Der Mensch entscheidet letztlich so ein Stück weit auch, wie Gott jetzt weiter mit ihm verfährt.
Ja. Und da finde ich es interessant, wir haben in unserer Kultur von der griechischen Philosophie her beeinflusst ein Gottesbild, dass Gott völlig unbeweglich ist, dass er keine Gefühle haben kann. Ja. Das nennt man so Impassibilität, so eine Eigenschaft Gottes. Und die ist auch in vielen christlichen Kirchen zu finden. Also alles so Calvinismus, reformierte Kirche. Sie haben das Gefühl, Gott ist so souverän, der kann doch nicht durch Menschen zu etwas bewegt werden. Zu Gefühlen vielleicht sogar noch. Ja, das würde ja Gott total runterziehen. Aber hier im großen Kampfmodell, das wir vertreten, lässt sich Gott tatsächlich auf eine echte Beziehung ein und reagiert auch entsprechend. Und dieses Wort, es reut ihn, ist eigentlich etwas, wo Gott sein Verhalten entsprechend der menschlichen Reaktion ausrichtet. Kein Bereuen im Sinne von, ich habe einen Fehler gemacht oder ich hätte das gern anders gehabt oder geplant.
Und ich meine, was jetzt hier nicht so rauskommt, aber was man im gesamtbiblischen Kontext dann deutlich wird, das wird hier nicht aufgehoben, einfach so im Sinne von Gott drückt jetzt alle Augen zu und jetzt ist mal okay, sondern bekommen eine Chance. Und 200 Jahre später ist die Chance vorbei, dieselbe Stadt steht ja heute nicht mehr. Ja, da gibt es einen anderen Propheten, Nahum, die Stadt wird am Ende schon vernichtet. Sie hätten die Chance nutzen können, haben es aber nicht getan. Und ich glaube, was das deutlich macht, ist, dass Gott jedem Menschen eine Chance gibt. Und wenn ein Mensch auf irgendeine Weise andeutet, er möchte diese Chance ergreifen, gibt Gott ihm Zeit.
Das Paradoxe ist ja, wenn Jona nicht gegangen wäre, wäre es gar nicht dazu gekommen, dass sich Ninive bekehrt und dass Gott gereut, was er tun wollte. Ja, das heißt, das ist so das Paradox an der Stelle, ja. Das kam ja eigentlich erst dadurch, dass er dann letztendlich doch gegangen ist. Und da beißt sie eigentlich die Katze in den Schwanz.
Ja, abschließend im Jona-Buch, da sagt ja Gott im letzten Vers, und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Ja, ich würde gerne diesen Gedanken der Liebe Gottes, des Mitgefühls Gottes für die Städte unserer Welt, ich würde das gerne nochmal aufgreifen, die Liebe zu unseren Mitmenschen, bei einem Text von Jesus Christus. Das wird unser letzter Text sein, Matthäus Kapitel 5. In Matthäus Kapitel 5, und zwar spricht Jesus hier über die Liebe zu den Feinden. Und zwar lesen wir hier ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, Liebe ohne Hintergedanken. Wie können wir so vollkommen lieben wie der Vater? Eine spannende Frage.
Ja, ich glaube, wir müssen da schon an uns selbst einen höheren Anspruch auch haben, als den, den man auf dieser Welt hat durch normale Freundlichkeit. Mhm. Hier, dieser Text ermahnt mich dazu, schau, alle Menschen sind in gewissem Maße freundlich zueinander. Mhm. Und wir können aber noch ein bisschen weitergehen. Ja?
Mhm. Ich glaube, im Prinzip, Alejandro, ist diese Frage einfach zu beantworten. Mit 1. Johannes 4, Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also wenn seine Liebe in mir Gestalt gewinnt, ja, wenn ich die sehe, erlebe, annehme, dann bin ich überhaupt erst in der Lage, genau diese Liebe auch weiterzugeben. Denn Gott ist auch der Gott, der seine Feinde liebt, der die Gottlosen liebt, ja, die Menschen liebt zu dem Zeitpunkt, als sie noch Sünder waren. Mhm. Trotzdem liebt er sie, ja. Das heißt, das ist im Prinzip, es fällt uns aber immer wieder schwer, ja, weil wir dann vielleicht doch zu wenig auf Gott schauen und zu sehr auf uns selbst, ja, oder auf was auch immer, ja. Also das heißt, die Umsetzung ist sicherlich sehr herausfordernd. Mhm. Aber vom Prinzip her ist das eigentlich eine einfache Antwort.
Mhm, okay.
Ja, aufgreifend, vielleicht anders formuliert. Ich glaube, der Punkt ist, es ist Menschen unmöglich. Und ich glaube, Jesus macht diesen, will diesen Punkt auch deutlich machen. Es ist eigentlich tatsächlich unmöglich, was hier steht. Und ich glaube, Gott bringt uns manchmal an solche Punkte, um uns zu zeigen, wenn es dann doch in unserem Leben real ist, dann ist es ein Beweis dafür, dass Gott wirkt. Weil offensichtlich ist ja die Liebe, die wir haben, für Jesus eines der entscheidenden Kennzeichen, dass wir wirklich von Gott geführt werden. Ja, in der Liebe untereinander werden sie erkennen, nicht wahr, dass ihr meine Jünger seid. Aber das muss tatsächlich diese Liebe sein, weil es gibt auch in jeder Partei, gibt es die Möglichkeit, sich zu mögen, in jeder Religion. Es gibt so viele kluge Leute, die so Gedanken gemacht haben, wie man jetzt so ein bisschen mehr Sympathie haben kann. Aber das alles scheitert an diesem Maßstab. Das scheitert. Und das heißt, wenn ich nicht, wie du gesagt hast, wenn ich nicht auf Gott schaue und seine Liebe durch den Heiligen Geist in mein Herz kommt, werde ich das niemals tun können. Hm. Wenn es aber existiert, dann ist es ein Beweis dafür, dass Gott wirklich diese Gemeinde oder diesen Menschen wirklich führt.
Und es gibt ja auch Beispiele in der Bibel, wo Jesus das noch ausführt und sagt, ihr sollt mal die einladen, die euch nicht zurück einladen. Mhm. Also investiere auch mal in Beziehungen, wo keine Reziprokität mehr da ist, dann soll es nichts mehr zurückkommen. Mhm.
Man kann ja sagen, so hier in der Bergpredigt, das ist so eine Art große Klammer mit ganz vielen Beispielen in der Mitte. In Vers 20 sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der schriftgelehrten Pharisäer, ja. Das Maß aller Dinge damals für den normalen Juden, ja, die sind einfach ganz weit oben. Jesus sagt, das ist zu wenig, ja, es muss besser sein, ja. Und er schließt dann die Klammer halt mit diesem Satz, ihr müsst vollkommen sein wie der Vater im Himmel. Ja.
Aber eben nicht und besser im Sinne von noch genauer den Zehnten gezahlt.
Genau,
noch.
Das ist halt nicht der Punkt so irgendwo halt, ja. Nur einfach, ich sag mal, letztendlich er frustriert er seine Zuhörer. Er sagen halt, Moment mal, wie der Vater vollkommen sei, wie soll ich das jemals schaffen? Das kann ich, das kann ich gar nicht schaffen. Das geht nicht.
Das ist der Punkt.
Das ist unmöglich, ja. Das kann ich mir nur schenken lassen. Das kann nur durch eine Neugeburt, durch den Geist Gottes in mir hervorgebracht werden. Das kann ich selber nicht machen.
Ja.
Ich kann mich nicht dazu zwingen, den anderen so zu lieben wie Jesus. Wie soll das funktionieren?
Ja.
Und der Paralleltext von Lukas, der geht ja auch mehr auf das ein, weil er dann sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das macht es dann noch verständlicher, um was für eine Art von Vollkommenheit oder
Ja, bitte.
Aber ich glaube, es ist trotzdem eine radikale Sache. Weil wenn wir das mal jetzt runterbrechen, was das für uns bedeutet. Ich meine, über diesen Text wird so viel gesprochen, ja, Feinde lieben, aber ich meine, vielleicht haben wir nicht so viele Feinde, aber vielleicht kennen wir alle Leute, wo uns schon beim Erwähnen des Namens so ein bisschen das Blut hochsteigt, nicht wahr? Also wir hatten in den letzten Jahren eine Situation, wo viele Politiker für uns so fast so ein bisschen wie Feindbilder geworden sind, ja, wo man das so verbreitet worden ist, ja, was der alles plant und wie die uns jetzt hier kaputt machen wollen und so. Also wenn du einfach den Text liest und sagst, liebe deine Politiker, ja? Liebe die, von denen du entweder weißt oder nur vermutest, dass sie etwas Böses, ist unabhängig davon, ja. Liebe sie. Ich glaube, da wird deutlich, worum es eigentlich wirklich geht. Das lässt sich leicht reden, aber ich glaube, wenn wir es tatsächlich mal runterbrechen auf unseren Alltag, dann sehen wir, wie viel wir auch in den, vielleicht in den vergangenen Jahren hier weit zu kurz gekommen sind. Mhm. Weil letztendlich, Jesus sagt, wer das tut, sagt am Ende der Bergpredigt, oder? Wer diese Worte hört und tut, der ist bereit für die Endzeit.
Ja, ihr Lieben, wir sind gerade mittendrin in diesem tollen Gespräch und ich freue mich, dass wir gemeinsam jetzt hier über dieses Thema der Liebe Gottes und auch seine Gerechtigkeit miteinander reden konnten. Aber da sind natürlich noch Fragen übrig und die möchten uns auch noch weiter begleiten und werden uns noch bewegen. Aber wir freuen uns, dass ihr auch mit dabei wart. Wie können wir eine solche Gemeinde sein, die so liebt, wie Jesus Christus uns liebt? Ich glaube, dass uns Jesus Christus hier genau das zeigt, was er am Kreuz für uns getan hat. Dass er alle Gerechtigkeit erfüllt hat, aber dass er auch alle Barmherzigkeit uns geschenkt hat. Volle Gnade und Wahrheit. Und wenn wir Jesus in unserem Herzen diesen Raum geben, dann wird er uns verändern von innen nach außen heraus. Und ich wünsche uns, dass wir genau diesen Blick haben. So wie auch Jona das lernen musste. Und wir möchten gemeinsam mit dem Johannes genau dieses Wort in Anspruch nehmen, wo Johannes sagte, und das Wort wird Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ihn zu sehen, Jesus Christus in seiner Herrlichkeit, was er für uns getan hat, wird alles verändern. Und das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Wir wollen diese Runde jetzt mit einem Gebet abschließen. Und ich lade dich ein, Luise, mit uns dieses Gebet zu sprechen.
Ja, lieber Vater im Himmel, wenn wir über dich nachdenken, dann macht uns das wieder erneut auch ganz ehrfürchtig und ja, auch begeistert von dir, wie du bist. Du verbindest Gnade und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden, wie wir das nicht können. Und wir bitten dich, dass du auch in unseren Herzen wohnst und einziehst, damit wir erfüllt werden auch von deinen Eigenschaften und sie auch weitergeben können in dieser Welt. Bitte gib uns dazu dein Gelingen und deinen Segen. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.